Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Jemanden bloßstellen, das ist eine miese Sache. Jemanden öffentlich bloßstellen, das ist noch eine Spur krasser. Und seitdem es das Internet gibt, gibt es da eine Plattform, wo das dann tatsächlich besonders viele Menschen erreicht. Seitdem hat Bloßstellen von Menschen irgendwie eine neue Dimension erreicht und hat auch direkt einen neuen Namen bekommen, nämlich Public Shaming. In den USA ist es sogar so, dass Kalifornien zum Beispiel Listen von Steuerhinterziehern veröffentlicht, also namentlich. Da steht dann jeder Name sichtbar und dann dahinter Steuerhinterzieher. Ziemlich krass. Public Shaming, darüber habe ich gesprochen mit Oliver Zöllner. Er ist Professor an der Hochschule für Medien in Stuttgart, Institutleiter für digitale Ethik. Und ich wollte von ihm erstmal wissen, fangen wir mal oben an, wie definiert man Public Shaming genau?
Public Shaming ist der Versuch, Menschen oder auch Organisationen, zum Beispiel Firmen, herabzuwürdigen, zu erniedrigen, sozusagen an den Pranger zu stellen. Also man merkt schon, in der modernen Welt, in der digitalen Welt funktioniert das vor allen Dingen bevorzugt auch gerne über Social Media, soziale Online-Netzwerke, Facebook, Twitter und andere, wo man eben dann Menschen oder Organisationen vorführen kann.
Ist das gleichzusetzen mit dem Shitstorm?
Der Shitstorm spielt da zum Teil mit rein. Der Shitstorm ist ja eine große öffentliche Erregung, die dann sehr häufig im Internet, in sozialen Medien ausgelebt wird. Ein Shitstorm kann durchaus auch eine Begleiterscheinung sein für Shaming, für Public Shaming, aber es ist nicht dasselbe unbedingt. Der Shitstorm kann oft einfach eine große Aufregung, eine öffentliche Erregung sein, wo Menschen einfach ihren Dampf ablassen zu einem bestimmten Thema. Es muss nicht zwangsläufig damit verbunden sein, dass man Menschen auch herabwürdigen möchte.
Haben Sie für Public Shaming besonders krasse Beispiele für mich?
Ja, es gab vor einigen Jahren eine Frau, sie stammte aus Südafrika und die war auf dem Weg von den USA in ihr Heimatland Südafrika und hat, bevor sie in das Flugzeug stieg, einige, schlechte Scherze gemacht über Afrika und die Afrikaner. Und es ging dann auch um die AIDS-Thematik und dass sie sozusagen kein AIDS bekommen könnte, denn sie sei ja Weiße. Nicht sehr geschmackvoll. Mhm. Jedenfalls hat sie dann ihr Smartphone ausgestellt. 11 Stunden später stieg sie aus dem Flugzeug aus und in der Zwischenzeit hatte sich tatsächlich ein großer Shitstorm auch ereignet, über sie ergossen und sie wurde sehr geschämt dadurch, dass Menschen einfach forderten, diese böse Frau sozusagen aus dem öffentlichen Leben zu entfernen. Also sie hatte sofort ihren Job verloren und ihr ganzes Leben hat sich sozusagen in Auflösung befunden, als sie dann bereits in Kapstadt aus dem Flugzeug stieg, aufgrund eines, flapsigen und nicht sehr geschmackvollen Scherzes, der aber ironisch gemeint war.
Das heißt, es wurde nicht nur der Name genannt, Bilder von ihr veröffentlicht, sondern es hatte auch wirklich ganz konkrete Auswirkungen auf ihr persönliches Leben.
Absolut. Sie wurde richtig klassisch an den Pranger gestellt, an den digitalen Pranger gestellt. Pranger gab es auch früher im Mittelalter, so bis ins 19. Jahrhundert. Allerdings wurde man früher an den Pranger gestellt, nur auf Basis eines Gerichtsurteils. Nur im Internetzeitalter funktioniert das eben auch ohne ein gerichtliches Urteil. Also die oft zitierte Netz-Community regelt das sozusagen untereinander. Allerdings auch nicht immer mit gleichen Waffen. In dem konkreten Fall war es ein Blogger, der sozusagen den passenden Hashtag auch erfunden und gesetzt hat, um, wie er später sagte, ganz gezielt mehr Internetverkehr, also Traffic, auf seinen Blog zu lenken. Und er hat sich dafür dann auch später entschuldigt.
Gucken wir mal rüber in die USA. In Kalifornien ist es ja so, dass seit 2007 Behörden Namen von Steuersündern im Internet veröffentlichen. Das ist bei uns in Deutschland zum Glück nicht der Fall. Trotzdem gibt es einen Fall, wo alle sofort Bescheid wissen, nämlich Uli Hoeneß. Können wir mal auf den Unterschied eingehen zwischen medialer Berichterstattung über diesen Fall und Public Shaming? Wo liegt da der Unterschied?
Der Unterschied ist sicher, dass Uli Hoeneß hier in Deutschland natürlich ein sehr prominenter Mensch ist und dass es bei Prominenten natürlich ein gewisses öffentliches Interesse auch an deren Fehlverhalten geht. Das ist zu unterscheiden jetzt vom amerikanischen Fall, wo auch in Lokalzeitungen zum Teil ja ganz normale Bürger wie Sie und ich sozusagen an den Pranger gestellt werden, auch wenn sie einfach nur Steuern hinterzogen haben und dafür verurteilt worden sind. Also dort kann man durchaus routinemäßig ins Fadenkreuz sozusagen des Public Shaming geraten. Hier in Deutschland im Fall Hoeneß hatten wir da eben einen sehr prominenten Fall, über den man aber auch geteilter Meinung sein kann.
Ein Shitstorm, Das ist eine öffentliche Erregung, aber das ist nicht das Gleiche wie Public Shaming, denn bei Public Shaming geht es vielmehr um das Herabwürdigen von Menschen oder Organisationen oder Firmen. Das haben wir schon gelernt von Professor Oliver Zöllner. Er ist Professor an der Hochschule für Medien in Stuttgart, Institutleiter für digitale Ethik, und wir sprechen über Public Shaming. Jetzt gucken wir nochmal, wie sich das so ein bisschen unterscheidet zwischen den USA und Deutschland, wie wir sozusagen unterschiedlich shamen und woran das liegen könnte. Vorher wollte ich aber von Oliver Zöllner noch wissen, so durch diese sozialen Medien haben wir das Gefühl irgendwie, da wird immer mehr geschämt, oder, als früher. Kann das sein?
Ja, das gilt allgemein fürs Internet. Die sozialen Online-Netzwerke zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass Schamgrenzen auch weiter sinken und dass Menschen teilweise die Hemmungen verlieren, sich auf andere Menschen sozusagen verbal einzuschießen und denen über das Internet Dinge zu sagen oder öffentlich auszudrücken, die sie von Angesicht zu Angesicht denen sicher nie sagen würden.
Ich habe gerade schon erwähnt, in Kalifornien werden zum Beispiel bei Steuersündern sogar die Namen erwähnt. Ist sowas bei uns in Deutschland auch denkbar?
Das geht aufgrund der aktuellen Gesetzeslage nicht. Hier in Deutschland gibt es eine ganz andere Kultur des Datenschutzes, auch eine ganz andere juristische Setzung des Datenschutzes. Also Namen und Anschriften von Straftätern, seien das nun Steuerhinterzieher oder Sexualstraftäter, die dürften in Deutschland gar nicht publik gemacht werden. Die werden von den Gerichten gar nicht rausgegeben. Insofern funktioniert das hier ganz anders als in den Vereinigten Staaten.
Aber wenn die Hemmschwelle in Deutschland weiter sinken würde, könnte das passieren, dass sich da die Gesetzeslage auch ändert, oder sehen Sie das nicht als Gefahr?
Das sehe ich im Moment nicht als Gefahr. Ich glaube nicht, dass sich unter irgendeinem Druck sozusagen der digitalen Straße hier der Gesetzgeber zu dieser radikalen Änderung der deutschen Datenschutzgesetze hinreißen lassen würde. Also insofern, nein, das sind immer noch zwei unterschiedliche Privatheits- und Datenschutzkulturen. Gerade USA und Deutschland sind da, glaube ich, ziemlich extreme Pole. Aber natürlich stimmt es, dass unter dem Eindruck von Fällen in den USA möglicherweise sich auch viele Internetnutzer oder Social-Media-Nutzer hierzulande so ein bisschen was davon abschauen und denken, wenn es dort möglich ist und offensichtlich auch legal ist, warum versuche ich das nicht auch mal hier einfach zu machen? Vor allen Dingen, wenn ich höre, wie vielleicht mein Nachbar ist da verurteilt worden, ja, als was auch immer. Ich könnte den ja einfach mal jetzt bloßstellen oder öffentlich shamen.
Wir haben gerade schon gesagt, wir Deutschen sind ein bisschen zurückhaltender als zum Beispiel die Amerikaner. Haben Sie eine Vorstellung davon, welche historischen Gründe das haben könnte?
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Deutschland hier auch zwei gewaltige Diktaturerfahrungen haben und hatten, also die nationalsozialistische Diktatur und die DDR-Diktatur. Und auch gerade in der Nazi-Diktatur wurde natürlich öffentliche üble Nachrede bis hin zum an den Pranger stellen auch ganz stark gegen Regimegegner und religiöse Minderheiten verwendet. Also man hat hier in Deutschland aus gutem Grund ein sehr schlechtes Gefühl, solche Mittel auch dann hier im digitalen Miteinander einzusetzen.
Ja, das Schwierige an dem Thema ist ja auch, dass die Menschen, die Public Shaming betreiben, zum Beispiel im Internet, ja eigentlich denken, sie machen da eine gute Sache, sie kämpfen für die gute Sache. Das tun sie aber eigentlich nicht, oder?
Ja, das muss man auch ein bisschen differenziert sehen. Es gibt ja auch Firmen, die sozusagen geschämt werden und nicht ohne Grund, zum Beispiel, weil sie sich unethisch oder unredlich verhalten haben oder auch das Gesetz gebrochen haben. Und da kann es natürlich durchaus sein, dass es ein öffentliches Interesse gibt, dass solche Missstände dann auch aufgezeigt werden. Nur die Grenze zum Shaming, das ist natürlich etwas, was dann auch schon den Straftatsbestand der üblen Nachrede oder der Beleidigung auch betreffen kann, bei Privatpersonen, Einzelpersonen allemal. Ja, insofern muss man hier gucken, dass der gute Zweck sozusagen nicht irgendwelche Mittel heiligt, die in Wirklichkeit gar nicht so heilig sind.
Was sagt das über uns Menschen eigentlich aus? Warum ist das ethisch so eine schwierige Kiste?
Das ist aus ethischer Perspektive in der Tat höchst problematisch, denn die Frage, die dahinter steht, ist ja, was für Menschen wollen wir eigentlich sein oder in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Wollen wir wirklich in einer Gesellschaft leben, in der wir ständig Gefahr laufen, an den Pranger gestellt zu werden, für was auch immer? Es könnten ja auch mal Unschuldige davon betroffen sein. Und da geht es dann eben los, dass wir dann am Ende möglicherweise in so einer sehr gnadenlosen, ja beinahe schon Verfolgungsgesellschaft leben könnten. Und das ist natürlich sehr, sehr kritisch zu sehen.
sagt Professor Oliver Zöllner über Public Shaming. Was das genau ist, hat er uns eingeordnet. Außerdem auch, wie sich das Public Shaming, die Public Shaming-Kultur in den USA möglicherweise auch auf unsere in Deutschland auswirken könnte.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.